NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute,
9. Dezember 1881. Der Geburtstag der Schriftstellerin Julie Schrader.
Ach, wie ist das Kleid entzückend, mancher Blick auf diesem weilt, wenn du nach dem Ball dich bückend, wie es hinten zwiesig teilt.
Ein neckischer Vers aus dem Nachlass Julie Schraders. Julchen, wie sie ihr Großneffe Bernd W. Wessling nannte, als er 1968 erste Gedichte von ihr publizierte. Hausdame und Gesellschafterin im wilhelminischen Deutschland wäre sie gewesen, erfuhren die Leser und staunten. Denn Julchen hatte recht eindeutig über die Freuden der Liebe poetisiert.
Wie lieb ich dich, du guter Mann, du Pfahl in meinem Fleische. Selbst noch im Tode, wenn ich kann, dem Bild in mir erheische.
Das Büchlein mit dem vielversprechenden Titel »Willst du still mich kosen?« verkaufte sich gut. Und so legte der Großneffe von Julie Schrader peu à peu nach. Gedichte, Briefe, Tagebücher, zwei hannöversche Dramen, die gesammelte Advents- und Weihnachtslust.
Wenn ich liebe, sehe ich Sterne. Ist's getan, sehe ich den Mond. Ach, es war nur die Laterne. Trotzdem hat es sich gelohnt.
Für Bernd Wessling auf jeden Fall. Mit dem Band »Ich bin deine Pusteblume«, die Tag- und Nachtbücher eines wilhelminischen Fräuleins, erschienen 1971 im renommierten Pieper Verlag, schaffte er es sogar auf die Bestsellerliste.
Ach, es hat Männer in Fülle. Ich hätte das wahre Paradies und könnte erleben, dass ich berste wie ein Ätna, krache wie ein Vesuv und Liebesfeuer speie wie ein Drache, dessen Ringelschwanz in Amors Mausefalle steckt.
Zimperlich bei der Wahl ihrer Sprachbilder war sie wirklich nicht. Und im eigenen Leben hat sie es offenbar so richtig krachen lassen. Das zeigen Briefe und Notizen. Eine besondere Vorliebe hegte das Julchen für prominente Künstler, darunter der Sänger und Komponist Eugen Hildach und die Operettenkönige Leo Fall und Paul Linke. Wobei Linke nicht so recht angebissen zu haben scheint. Anders als etwa die Dichter Karl Sternheim, Frank Wedekind, Börries von Münchhausen, Arno Holz und Emil Prinz von Schöneich. Offenbar ein ganz schlimmer.
Ich bin wie eine Nudel, welche gekocht und verquollen ist. Emil, was hast du mir angetan? Dein Adel hat mich zerstoßen wie ein schmächtiges Pfefferkorn in einem unentrinnbaren Mörser. Ach, Mörser Emil, du Guter.
Eine Notiz aus ihrem Buch der Geheimnisse, wie Julchen ihr Journal genannt haben soll. Danach hatte sie Mörser Emil in Ballenstedt am Harz kennengelernt, wo sie ein Internat besuchte. Der Prinz hätte ihr eine Stelle als Gesellschafterin vermittelt, bei einer gewissen Baronin von S., einer Verwandten von ihm in Hannover. Und dort wäre es dann unter anderem auch zu einer Begegnung mit dem Dramatiker Karl Sternheim gekommen.
Wann immer er, der blühend junge Herr Dichter, von seinen Studien nach Hannover einkehrt, setzt er mir nach wie ein Pfau seiner Pfauen. Und er schlägt Rat wie einer, der auf Balz ist. Karl ist jetzt auf dem Weg, 24 zu werden, da balzt es sich besonders gut. Ich mag ihn nicht, obwohl er ganz geschickt ist.
Und so gab das Julchen ihm irgendwann nach.
Nun will er mehr, der Nascher.
Sogar einen Ring hätte ihr der aufdringliche Karl geschenkt. Was aber nichts daran änderte, dass sie andere Männer bevorzugte. Den Dichter Börries von Münchhausen zum Beispiel. Er scheint sie tief beeindruckt zu haben. Julchen widmete ihm eine mehrstrophige Hymne.
Münchhausen, Mann wie ein Donnerschlag, Dichter, der Lob du singest. Ah, ich denke an den Tag, da du mich hold umfingest. Münchhausen, Mann, der die Sehnsucht kennt. Morpheus, lass mich entschlafen. Wenn mein Lebenslicht verbrennt, soll mich dein Herz bestrafen.
Angeblich soll der Dichter sogar erwogen haben, die für ihn schönste Niedersächsin der Zeit, heimzuführen, so groß Neffe Bernd Wessling. Er berief sich dabei auf einen Freund Börjes von Münchhausens. Von diesem will er auch erfahren haben, dass Münchhausen Julie Schrader einst als welfischen Schwan bezeichnet hat. Eine Anspielung auf die Dichterin Friederike Kempner, die Ende des 19. Jahrhunderts für ihre unfreiwillig komischen Gedichte als schlesischer Schwan berühmt geworden war und deren Werke sich 70 Jahre später immer noch gut verkauften. So kam der geschäftstüchtige Wessling auf die Idee, seine Großtante als welfischen Schwan zu vermarkten.
Meines Busens Türme sind welfisch durch und durch. Sie trotzen aller Stürme wie die Marienburg.
Gemeint war das märchenhafte Welfenschloss bei Hannover. Julie Schrader, von der nie jemand gehört hatte, bevor der Großneffe ihre Reimereien und Notizen der Öffentlichkeit präsentierte, sei im Kaiserreich zwar nicht berühmt, aber keine ganz Unbekannte gewesen, hieß es nun plötzlich. Einige ihrer Gedichte seien in diversen, einstmals viel gelesenen Zeitschriften erschienen, berichtete Bernd Wessling 1974. Aber stimmten die Julchengeschichten überhaupt? Oder hatte der Großneffe der Öffentlichkeit einen Bären aufgebunden? Mitte der 1970er Jahre kam plötzlich Gegenwind auf. Karl Corino, damals Kulturredakteur beim Hessischen Rundfunk, erinnert sich.
Im April 1976 brachte der Münchner Autor Gerd Wörner einen Artikel in der Zeit »Sag mir, wo die Quellen sind. Fragen an Julchen Schrader«. Damals sollte nämlich Julie Schrader ins Kindlerlexikon der Literatur aufgenommen werden. Und als der Lexikograf Wörner anfing zu recherchieren, die biografischen und die bibliografischen Angaben, stellte er fest, er greift überall ins Leere.
Und nicht nur das. Das ganze Leben des welfischen Schwans brach plötzlich wie ein Kartenhaus zusammen. Die feinen Herrschaften, bei denen sie gedient haben soll, der Konsul in Bremen, der Fabrikant in Harburg und der Konzertmeister in Berlin, nicht auffindbar. Die Zeitschrift Der Stern schloss sich der Einschätzung des Lexikografen Gerd Wörner an und titelte im Juni 1976
»Der Schwan ist eine Ente«.
Und ihre Bettgeschichten? Die Briefe von zahlreichen Berühmtheiten wie Sternheim und Wedekind? Mehrfach haben Wissenschaftler und Verwandte der Künstler Bernd Wessling um Einsicht in die Briefe gebeten. Doch der lehnte jedes Mal ab, mit dem Hinweis, die Generalerbin Julie Schraders sei seine Mutter und die verbiete es.
Ich kann den Beschluss meiner Mutter verstehen. Sie ist des Jahrgangs 1905, war ohnehin gegen die Enthüllungen aus der Intimsphäre Julchens und anderer Leute.
Im Übrigen, so der verständnisvolle Sohn, habe er nie bestritten, die Tag- und Nachtbücher Julchens und ihre Korrespondenzen angerichtet zu haben, um sie genießbar zu machen. Er habe sie gekürzt, zusammengestrichen und mit Kommentaren versehen und sei darüber, wie er salopp formulierte, zum Arrangeur, zum Polierer, zum Anmacher geworden.
Warum auch nicht? Ich habe die ganze Julchen-Sache von vornherein mehr als ein feuilletonistisches Unternehmen angesehen. Bei meinen Künstlerbiografien musste ich anders vorgehen, wissenschaftlich, arg recherchierend, möglichst genau. Aber bei Julchen...
Damit zog sich Wessling aus der Affäre zurück, nicht ohne seine Kritiker als arme Irre zu diffamieren. Wer seine Julchen-Geschichten als Märchen abtat, den drohte er zu verklagen. Und so lief das Geschäft bald wieder an und der Großneffe konnte weiter von seinem welfischen Schwan fabulieren. 1986 zum Beispiel im NDR Hörfunk. Doch bald darauf flammte der Streit über den falschen Schwan wieder auf, nachdem im Hessischen Rundfunk die Sendereihe Gefälscht, Betrug in Politik, Literatur, Wissenschaft, Kunst und Musik gelaufen war. Der verantwortliche Redakteur Karl Corino.
Als der Greno Verlag damals im Herbst 1988 meine Sendereihe aus dem Hessischen Rundfunk über Fälschungen als Buch vorgelegt hat, bekam auch Wessling dieses Buch in die Hand und hat dann sofort geklagt. Ich habe dann ein Dreivierteljahr recherchiert und bin schließlich mit zwei Koffern voll Material zum Berliner Gericht gefahren und habe zusammen mit meinem Anwalt Peter Raue die Sache auf den Punkt gebracht.
Das Werk der Großtante entpuppte sich weitgehend als Fake. Selbst Texte, die in Faksimiles vorlagen, waren manipuliert und gefälscht.
Vor Gericht musste Wessling nun doch Handschriften in Kopie vorlegen. Und er war blöd genug, um Texte einzureichen wie »Bitte, weil auf mir, du dunkles Auge, übe deine ganze Macht«. Als ich diese Kopie in die Hand bekam, sagte ich, na, das ist ein Lenauer Gedicht. Das nächste, das ist von Ida Gräfin Hahn-Hahn. Und so ging das weiter. Also wir hatten im Nu ungefähr ein Dutzend Gedichte als Texte von Autoren aus dem 19. Jahrhundert identifiziert.
Julie Schrade hatte sie nur fein säuberlich kopiert. Und die Erotika? Erfunden, wie Karl Corino mit Hilfe des Hessischen Landeskriminalamtes zeigen konnte. Wessling hatte harmlose Gedichtabschriften seiner Großtante einfach beschnitten und sie mit Pikanterien aus eigener Feder ergänzt, geschrieben in Julchens Handschrift. Ein Trick, der ihm schließlich zum Verhängnis wurde. Wessling verlor den Prozess 1989.
Wenn der Mann Stil gehabt hätte, hätte er damals 1976 nach dem Artikel von Gerd Wörner gesagt, Leute, wir haben jetzt unseren Spaß gehabt, natürlich ist Julie Schrade eine Mystifikation, aber damit wäre natürlich die Geldquelle versiegt gewesen. Deswegen hat er immer weitergemacht und hat ja sogar nach dem verlorenen Prozess von 1989 so weitergemacht, als wäre nichts gewesen. Er tat so, als hätte er den Prozess gewonnen.
Auf Betrug fußte seine ganze Existenz. Er war ein Hochstapler, der sich einen sagenhaften Lebenslauf zusammengereimt hatte. Sohn einer Patrizier- und Senatorenfamilie, zweisprachig aufgewachsen, musikalische Ausbildung bei berühmten Künstlern, diplomatischer Dienst und die Veröffentlichung eines Romans, in Frankreich verfilmt mit Daniel Darieux. Nichts davon stimmte.
Er war aus zwei Redakteursstellen, nämlich bei den Lübecker Nachrichten und bei der Deutschen Welle, rausgeflogen, wegen Fälschungen und Täuschungsmanövern. Unter anderem hatte er in Lübeck eine Aufführung der Matthäus-Passion besprochen. Und als dem Dirigenten das alles so merkwürdig bekannt vorkam und das ihm einfiel, ach, das ist ja eine Rezension von Manfred Sack in der Zeit gewesen, da sagte Wessling damals ganz frech, als er zur Rede gestellt wurde, ja, Manfred Sack ist ein Pseudonym von mir.
Und Julchen? Sie hat tatsächlich gelebt.
Sie wurde als Anna Wilhelmine Julie Schrader am 9. Dezember 1881 in Hannover geboren. Heiratete am 26.12.1922 Hermann Niewert und schied am 19.11.1939 in Oelersee bei Lehrte freiwillig aus dem Leben. So viel ist sicher.
Sicher ist auch, wie der Rundfunkredakteur Karl Corino herausgefunden hat, Julie Schrader war eine einfache Dienstmagd. Sie hat kein Glamour-Leben geführt, sondern war 1920 Insassin einer Nervenheilanstalt in der Nähe von Göttingen. Und wie Millionen andere Frauen hat sie damals wohl ein Poesiealbum geführt. Aus diesen Blättern mit Abschriften und Notizen bastelte sich Bernd Wessling den Welfischen Schwan. Die lukrativste, aber nicht die einzige seiner Fälschungen. Auch die angeblich so sorgfältig recherchierten Künstlerbiografien sind nur mit Vorsicht zu genießen.
Das geht ja von Beethoven bis Wilhelm Busch und Karajan und so weiter. Wenn man sich das anguckt, dann stellt man eben fest, dass diese Biografien zu einem ganz hohen Grade auf fingiertem Material beruhen. Und das ist schon ziemlich schlimm, finde ich. Denn wenn erstmal solche Fälschungen in der Welt sind, dann sind sie sehr schwer wieder aus der Welt zu schaffen.
Über Julchen und ihre märchenhaften Geschichten kann man heute nur noch lachen. Über das Gedicht zum Beispiel, das sie Weihnachten 1912 geschrieben haben soll, nachdem ihr der Bräutigam Hermann Niewert eine Wurst geschenkt hatte. Unbegreiflich, dass man die phallischen Fantasien einmal einem wilhelminischen Fräulein zugeordnet hat.
O Wurst von meinem Hermann, o Wurst mit Thymian, wenn ich in dich nur beiße, sieht mich dein Antlitz an.
Im Zeitzeichen erinnerte Heide Soltau an Julie Schrader, die am 9. Dezember 1881 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.